Ja, liebe Geschwister in Bad Schönborn, ne? Schön wieder bei euch zu sein. Ich war ja das letzte Mal vor 5 Jahren, müsste es gewesen sein. Ich glaube noch vor der Pandemie. Ich meine, ich wäre nicht mit Maske gekommen, aber es müsste 5 Jahre her sein. Schön wieder da zu sein. Wer mich nicht kennt, Christian Johannes Weigel, mein voller Name. Die meisten nennen mich einfach Chris. Ich bleibe jetzt von hier vorne einfach mal beim Du. Das ist einfach einfach für mich. Wir sind ja auch Geschwister vom Herrn. Nach dem Gottesdienst können wir uns auch gerne wieder sitzen, wer das möchte. Deswegen verzeiht es mir einfach. Einfach beim Du. Ich komme aus dem Hessenland und manchmal hört man eins an meinem Rrrr aus der Haiger-Dillenburg-Herborner Gegend. Aber normalerweise bin ich jetzt auch meistens in Japan unterwegs als Missionar der Allianzmission. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt auch einblenden kann. Aber ich muss klicken. Siehst du mal, da was gelernt. Aber schon ab. Wird sich schnell. Genau, da seht ihr uns als Familie Weigel, meine Frau, Sae. Und die kleine Hanna Yuika ist jetzt 3 und meine Frau ist Japanerin. Unsere Tochter ist dann jetzt, wie sagt man so, deutsch-japanisch, also ein zweisprachiges Mädchen. Also sie kann Japanisch und Deutsch und lernt jetzt auch gerade ein bisschen Dialekt noch bei uns zu Hause im Dorf, sage ich mal. Aber sonst, ich bin sehr positiv gestimmt. Also unsere Tochter, als sie hier jetzt in die Gemeinde reinkam, die war sofort lebendig und sofort geht mit in den Kindergottesdienst, also das spricht für euch, weil ich lebe auch oft, dass sie erstmal ein bisschen zurückhalten, da ist erstmal alles so ein bisschen guckt, aber hier in Bad Schönborn hat sie sich gerade direkt wohlgefühlt anscheinend, also spricht wirklich für euch als Gemeinde. Vielen Dank dafür. Ja, wir sind in Japan eingesetzt mit der Allianzmission, sind im Moment im Heimataufenthalt seit August letzten Jahres und werden wahrscheinlich noch bis August bleiben und ich bin froh, dass wir auch bei euch einen Termin bekommen haben sozusagen und wir kommen auch nicht nur sonntags, also wenn ihr sagt, wir wollen auch, dass die Weigels eine Woche kommen, da sind wir durchaus offen für. Es kam von euch nur, ich sage nur der Sonntagstermin, also das liegt an euch, da müsst ihr mal gucken. Wir sind auf jeden Fall dabei, wenn ihr uns nochmal buchen wollt, sage ich mal. Und ja, wir wollen jetzt, oder ich möchte euch jetzt ein bisschen mit hineinnehmen, was Japan ja für ein Land ist und was Gott da auch so tut, auch mit uns Weigels. Und ganz herzlichen Dank für alle von euch, die regelmäßig für uns beten. Wir sind ja auch hin und wieder, schicken wir euch ja auch die Gebetsanliegen. Herzlichen Dank dafür. Und dann ist auch, ihr seid dann Teil dieser Missionsarbeit durch euer Gebet. Das ist jetzt nicht, dass ich euch nur, sage ich, die Missionsarbeit der Allianzmission vorstelle, von uns Weigels, sondern wenn ihr da mitbetet, mitgebetet habt, ist das eure Missionsarbeit. Und guckt, was Gott daraus gemacht hat, also aus euren Gebeten. Ja, Japan allgemein, ungefähr 125 Millionen Einwohner, ein ganz moderner Inselstaat, also ist alles Hightech. Die Japaner versuchen immer den Alltag noch angenehmer zu gestalten. Die Hightech-Toiletten habt ihr vielleicht schon im Fernsehen gesehen, die beheizt sind und die man sich Pop abspülen lassen kann und mit Föhn und was weiß ich, alle Spielereien. Und im Supermarkt, da fährt manchmal dann während der Einkaufs ein Roboter an dir vorbei, der dann am Putzen ist und ihr versucht nebenbei noch Werbung anzudrehen. Also überall im Alltag gibt es da so Kleinigkeiten, die Japaner einfach nutzen, um das Leben angenehmer zu machen. Auf der anderen Seite, Japan ist auch sehr traditionell mit dem Shintoismus und dem Buddhismus. Das sind so die vorherrschenden Religionen in Japan. Beim Shintoismus, da ist vor allem, würde ich sagen, ganz einfach gesagt, so ein Geisterglaube, so ein Naturgeisterglaube. Auch ein bisschen Aberglaube ist da auch so ein bisschen mit drin, dass so alles, was in der Natur so ein bisschen besonders aussieht, also dick gewachsene Bäume oder irgendwelche Felsen, die merkwürdig geformt sind oder ja, also alles, was in der Natur, selbst die Berge in Japan sind teilweise heilig und da beseelt, sage ich mal, über begeistert. Also denken der Japaner, wohnt dann zum Beispiel in einem dicken Baum, wohnt da dann ein Geist, der dafür gesorgt hat, dass dieser Baum so dick gewachsen ist. Und diesen Geist kann man auch um Hilfe anbeten, sage ich mal. Also ganz einfach runtergebrochen. Shintoismus, also mehr Naturglaube, da kann man natürlich noch in die Tiefe gehen. Da fehlt aber heute jetzt die Zeit, zu euch den Shintoismus bis ins kleine Detail zu erklären. Das weiß ich auch selber gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Bei Buddhismus, da ist auf jeden Fall jetzt in unserem missionarischen Kontext eine Sache wichtig zu erwähnen, die Ahnenverehrung. Es ist jetzt nicht so, dass Leute jetzt immer sich vor die Buddha-Statue hinschmeißen und da zum Buddha beten, sondern im japanischen Buddhismus ist vor allem ja, diese Ahnenverehrung wichtig für die Japaner, dass halt die verstorbenen Verwandten noch angebetet werden, versorgt werden mit Essen, obwohl die schon tot sind, aber die Geister werden noch verehrt. Und hat jede Familie fast in Japan so einen Familienaltar, sage ich mal. Und da wird dann halt Essen geopfert und dann, ich habe das so verstanden, ich meine, die sind ja schon tot, die Leute, die Verwandten, die jetzt schon gestorben sind, aber die kriegen halt trotzdem Essen hingestellt, dass dann sozusagen nach dem Denken der Japaner, der verstorbene Geist ist in der Geisterwelt und wenn man jetzt zum Beispiel einen Apfel auf den Altar legt, ist dann sozusagen in Kopie in der Geisterwelt da ein Geisterapfel hingelegt worden, den der Geist dann essen kann. Und wenn man das jetzt nicht macht, könnten die Geister ja Hunger bekommen und Unglück über die Familie bringen, weil die böse sind. Die haben uns nicht hier versorgt, die müssen uns um uns kümmern. So ein bisschen. Also so ein bisschen so, ja, Aberglaube, vielleicht auch so ein bisschen Druck, sage ich mal, dass Japaner sagen hier, wenn wir Christen werden, können wir das ja nicht mehr machen. Was, also Respekt gegenüber der Familie ausdrücken oder Jesus folgen, was ist da jetzt so das Wichtige? Das ist manchmal gar nicht so leicht zu entscheiden. Ne? Aber ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen bei den japanischen Religionen. Wo ich ein Augenmerk drauf legen möchte, ist diese christliche Situation. Offiziell ist es, glaube ich, so 1% Christen in Japan, das heißt einer von 100 ist mit Jesus unterwegs, aber es kommt darauf an, wo man in Japan unterwegs ist. Ich finde, in den Städten, da kann es sein, dass da vielleicht ein bisschen mehr noch ist und dann je ländlicher es wird, da ist die Zahl noch erschreckend weniger. Da komme ich gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Und ich habe gehört, dass Japan das zweitunerreichteste Land der Welt sein soll, vom christlichen Glauben her gesehen. Obwohl das hochmodern ist, obwohl religionsfrei ist, jeder kann glauben, was er möchte. Wir dürfen da ganz frei missionieren und trotzdem so wenig Christen. Und die Allianzmission arbeitet seit den 1950er Jahren in Japan und durch die Arbeit ist auch der japanische FEG-Bund, sage ich mal, entstanden. Und wir haben jetzt knapp 70 Jahren Missionsarbeit um die 27 Gemeinden werden es um den Dreh und 1000 Mitglieder im japanischen Gemeindebund, also im ganzen Land. Also wirklich nicht viel, sage ich mal, menschlich gesehen. Was haben wir versucht in Japan? Also wir weigern jetzt mich mal eine zurück. Wir waren in der Stadt Kani eingesetzt. Das ist eine kleine Provinzstadt mit 100.000 Einwohnern. Für japanische Verhältnisse irgendwo ein Fliegenschiss auf der Karte, sage ich mal. Den kennt kein Mensch. Im Vergleich zu Tokio, größte Stadt der Welt, mit alles drumherum noch mit einbezogen, 37 Millionen Einwohner. Deswegen Kani ist da doch eher ländlich mit 100.000 Einwohnern. Und da haben wir in der bestehenden FEG mit einem japanischen Pastor zusammengearbeitet. Und wir Missionare haben dann versucht, auch unsere Gaben, Talente, die Gott uns anvertraut hat, zu nutzen. Wir haben Sprachklassen angeboten, das heißt Englisch- und Deutschunterricht. Wer das lernen wollte von den Japanern, kann dann zu uns in die Gemeinde kommen. Dann gibt es auch mal eine Andacht oder ein Bibelwort dann auch dazu, weil das ja in der Gemeinde stattfindet. Das wissen die Leute dann auch. Und ich habe gedacht, ich will auch mein Hobby gerne für Gott einsetzen. Ich backe und koche sehr gerne. Und das habe ich dann oft zu Weihnachten, Weihnachtsplätzchen, deutsche Weihnachtsplätzchen, Backkurs. Und dann kann man auch mal sehr schön dann auch die Weihnachtsbotschaft weitergeben, weil hier, Japaner, ihr wisst ja eigentlich, was Weihnachten bedeutet. Da feiern wir nicht den Geburtstag des Weihnachtsmannes, sondern die Geburt Jesu. Und an Ostern auch gerne Ostereier gefärbt und dann kann man auch gerne die Osterbotschaft weitergeben, auf ganz natürliche Weise, weil es ja ein Oster-Event, eine Osterveranstaltung und dann kann man den Japanern auch natürlich erklären, was das mit sich auf sich hat. Weil offiziell in Japan sind Weihnachten und Ostern keine Feiertage. Das sind ganz normale Werktage, die Leute gehen auf die Arbeit ganz normal, die Schüler gehen in die Schule, weil es halt kein christliches Land ist. Da sind wir in Deutschland wirklich noch gesegnet, sage ich mal, dass wir wirklich auch in Ruhe feiern können und frei dafür haben. Ja. Jetzt komme ich zum Nachbarort von Kani, also Kani mit 100.000 Einwohnern und da gibt es jetzt noch einige Orte drumherum um Kani, die keine Gemeinde haben. Einer davon ist hier Otsu mit 10.000 Einwohnern. Keiner Gemeinde und ich bin seit 2015, also seit fast 10 Jahren jetzt, haben wir versucht dann von der Gemeinde aus auch mit den einheimischen Christen und ich auch als Missionar zusammen, haben wir versucht, diesen Ort jetzt mit dem Evangelium zu erreichen. Wir haben dann versucht, einmal die Woche hinzufahren, das ist so eine halbe Stunde Fahrt mit dem Auto ungefähr, haben dann versucht, die Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen. Wir haben Gebetsspaziergänge gemacht, den Ort von oben vom Berg, wo wir jetzt gut auch so schön sehen, kann man schön dann den Ort auch segnen, die Leute segnen, dass sie halt Jesus kennenlernen. Und was meint ihr? Jetzt nach 10 Jahren, wie viele Christen habe ich kennengelernt in diesem Ort? Von der Statistik her gesehen, müsste es ja 1% von 10.000, ne, wie gut in Mathe ist, 100 Leute geben. 100 Christen in diesem Ort geben. Und mit 100 Christen könnte man theoretisch in Japan schon 2 gut gestellte Gemeinden aufmachen. So, und jetzt 10 Jahre Kontakte geknüpft, Einladungen verteilt, Traktate verteilt, also nach 10 Jahren Kontaktarbeit. Was meint ihr, wie viele Christen habe ich kennengelernt in diesem Ort? 10. Oh ja, ihr seid sehr positiv, ne? Ich sag's euch, 0. Das ist erschreckend. 0. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass wirklich keiner in diesem Ort wohnt. Kann sein, dass wir einfach die Leute noch nicht kennengelernt haben. Aber nach 10 Jahren, normal ist immer so, wenn man irgendwie mit Leuten spricht, ach, hier mein Nachbar, der geht auch irgendwo in so eine Kirche. Das haben wir fast nicht gehört. Ich glaube, gegen Ende hat uns jemand erzählt, irgendwo in den Berg wäre noch ein älterer Mann, der irgendwo war, aber den haben wir dann leider nicht mehr kennengelernt. Also ich sage mal, wenn es 5 Christen sind, ist immer noch nicht die 1% erreicht im Lhotse. Also je ländlicher es wird in Japan, desto schwieriger ist es auch mit der christlichen Situation. Und da haben wir gesagt, wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, wir müssen was für diesen Ort tun, wir müssen ein Programm anbieten. Und wir haben dann nach fast 8 Jahren Kontaktarbeit, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt auch mal eine Veranstaltung in Lhotse anbieten, weil die Leute immer nach Kani einzuladen, ist eine halbe Stunde Autofahrt. Das machen, tut sich der wenigste an, sage ich mal, eine halbe Stunde Auto zu setzen und dann irgendwo so eine komische Veranstaltung in Religion, die du nicht kennst. Weil stellt euch vor, es wird ein buddhistischer Mensch hier nach Bad Schönborn kommen, wird hier einen Tempel aufmachen und wird euch dann in der Stadt dazu einladen. Würdet ihr da hingehen? Eher nicht, ne? Du sagst erstmal, ist das hier für ein komischer Asiate? Der redet noch nicht mal vernünftig Deutsch. Und dann will er mich in so einen komischen Tempel einladen. Ich habe ja gar keine Ahnung, was die da machen. So geht es in Japan halt mit uns Christen genauso. Da kommt irgend so ein deutscher Missionar, der kann vielleicht ein bisschen Japanisch, und dann soll ich da in so eine christliche Kirche reingehen. Ich habe doch gar keine Ahnung, wie Christen Gottesdienst feiern. Was das für ein Gott ist, kenne ich doch gar nicht. Deswegen, also die meisten Japaner kommen nicht in die Gemeinde, weil die einfach nicht wissen, wie, was da passiert, worum es da geht. Die haben da Angst. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir trotzdem Leute mit Evangelium erreichen? Und wir haben dann ein Café entdeckt, wo man das Café, das komplette Café mieten kann. Für einen Tag oder auch stundenweise. Und da haben wir diesen Kaffeebesitzer gefragt, hier können wir auch hier einmal im Monat eine Veranstaltung von der Kirche aus, von unserer Gemeinde aus machen. Und ich dachte, ja, na klar. Und das haben wir dann auch gemacht, da haben wir die Chance halt genutzt. Und ihr seht da unseren der Mann mit der Gitarre, das ist unser professioneller Jazzmusiker, der auch weltweit schon Konzerte gegeben hat. Und der ist bei uns Gemeindemitglied. Und er hat gesagt, Chris, ich mache jetzt auch mit, ich will auch meine Gaben einsetzen für die Mission. Ich gebe ein Mini-Konzert einmal im Monat, Freitag, Nachmittag, und werden wir das Café dann aufmachen. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt Einladungszettel, tun den Einladungszettel entwerfen, drucken lassen, du machst dein Konzert und ich versuche dann irgendwie die Leute mit der Bibel was zu machen, also einen Andacht zu machen, aber wir laden die Leute jetzt ins Café ein. Und wir haben natürlich auch meistens was Deutsches verkauft und wenn wir die Leute ins Café einladen, müssen wir vorsichtig sein, weil du sagst, komm mal ins Café, kannst auch ein Konzert anhören. Wenn dann du dann gemütlich deinen Kaffee trinkst, dann kommt auf einmal so ein Ausländer, so, und jetzt mache ich hier eine Predigt. Dann fühlen die Leute sich veräppelt. Dann habe ich gedacht, okay, ich habe dann immer versucht, je nach Jahreszeit was vorzubereiten, meistens was Deutsches. Ich habe hier das Bild, glaube ich, rausgenommen, aber steht April 2023, also vor 2 Jahren haben wir damit angefangen und ich habe beim ersten Mal habe ich deutsches Osterbrot gebacken und mitgebracht. Und ich habe den Leuten das dann gezeigt hier. Habt ihr das schon mal gesehen? Osterbrot. In Deutschland feiern wir Ostern. Und da gibt es diese Tradition, Osterbrot zu backen. Da ist auch dieses schöne Kreuz drauf eingeritzt. Und so konnte ich dann ganz auf natürliche Weise die Osterbotschaft weitergeben. Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und ist am Ostern auferstanden. Und dieses Osterbrot, das schneiden wir jetzt an und ihr dürft dann alle davon kostenlos probieren. Dann fühlen die Leute sich nicht bepredigt, sondern die fühlen eher sich, oh, ich habe hier was Neues gelernt über Ostern und ich habe noch was kostenlos gekriegt, was meine Nachbarn nicht gekriegt haben, weil die sind ja nicht gekommen. Haben was zum Erzählen, ne? Ist jetzt salopp gesagt. Also ich habe versucht, so ein bisschen Leute auf ihre Ebene abzuholen, dass sie sich nicht mit dem Evangelium überfahren fühlen, aber trotzdem das Evangelium gehört haben. Natürlich dann auch weiter, muss man natürlich weitergehen, auch weiter Kontakt mit den Leuten halten, die wieder einladen, hoffen, dass sie wiederkommen und so weiter und so weiter. Das sind so kleine Schritte einfach, aber wo wir auch das Evangelium in Japan weitergeben konnten. Wir Weigels, wir sind dann nicht nur auf dem Land in Japan unterwegs und wir tun nicht nur in der Gemeinde arbeiten, sondern wir sind sogar im Internet unterwegs. Wir haben einen YouTube-Kanal aufgemacht in der Corona-Pandemie. Also wir sind während der Pandemie zurück nach Japan und haben festgestellt, dass wir durch die ganzen Auflagen Kontaktsperren unsere Missionsarbeit nicht so machen können wie vorher. Vorher haben wir, wie gesagt, Sprachklassen gemacht, Backkurse angeboten, das ging alles nicht. Weil dieser ganzen Kontaktsperren, dann sagt es, ja, sollen wir jetzt die Däumchen drehen, bis die Pandemie vorbei ist? Wir wollen doch Jesus bekannt machen. Und dann hat einer unserer Ältesten in der Gemeinde in Japan, ein japanischer Bruder, gesagt, Chris, du hast doch gerade so modern, so Videos im Internet, mach doch mal von deinen Kochkursen so ein Video und stell das mal ins Internet. Und ich habe gar nicht viel Know-how gehabt, ich habe eine kleine Kamera da und dann guckt, was für ein Schneidprogramm ich standardmäßig auf dem Laptop da gespeichert hatte, keine Ahnung. Habe dann einfach mal probiert, ich habe dann ein Backvideo einfach mal ausprobiert, Es waren, glaube ich, Mini-Stollenplätzchen und der Stollen, Weihnachtsstollen soll ja so ein bisschen an das in Windeln gewickelte Jesuskind erinnern. Und das habe ich dann versucht, okay, wenn ich so ein Video mache, da will ich auch die christliche Botschaft mit reinbringen. Und dann habe ich da halt versucht, wieder auf natürliche Weise, hier, Jesus, geboren an Weihnachten und das ist auch der Stollen, so ein bisschen soll das an das in Windeln gewickelte Jesuskind erinnern. Und dann habe ich festgestellt, oh, es gibt Leute, die das sehen, die sich das anschauen. Und wir haben bewusst unseren Kanal Deutsch-Japanisch gemacht, das heißt viele deutsche Themen, aber immer Japanisch. Mit entweder Japanisch gesprochen oder mit Untertiteln. Das heißt, wir haben einen zweisprachigen YouTube-Kanal, Deutsch-Japanisch, weil unser Hauptanliegen ist, wirklich nicht-christliche Japaner zu erreichen. Wir haben aber dann irgendwann festgestellt, dass es auch andere Themen gibt, die Japaner sehr gerne gucken. Wir haben dann angefangen, auch Reaktionsvideos zu drehen. Als die Pandemie wieder ein bisschen abgeflaut war und man auch Gäste einladen durfte, deswegen auch Chris Gasthaus, also Ursprung war, mit über Essen mit Gästen ins Gespräch zu kommen und dann über den christlichen Glauben auch zu reden. Und ich habe dann meine Mutter, die ist dann gekommen, um auch ihr Enkelchen mal kennenzulernen, als die Grenze wieder auf war. Und ich habe dann einfach, weil sie auch gerne Torten backt, habe ich ihr japanische Torten zum Probieren gegeben. Und dann einfach für die Japaner, wie reagiert jetzt diese deutsche Frau auf japanische Kuchen? Und währenddessen habe ich sie auch interviewt zu ihrer goldenen Hochzeit, die kurz bevorstand, und ihre Tipps für eine gute Ehe. Und da konnte sie dann auch ganz einfach auch über ihren Glauben mit einfließen lassen, was auch christlicher Glaube für eine gute Ehe auswirkt. Und dieses Video ist viral gegangen, wir wissen nicht warum. Also normalerweise haben unsere Videos Aufrufe zwischen 100 und 1000. 100 und 1000 Aufrufen, also wir sind gar nicht so ein großer Kanal. Aber dieses Video hat über 700.000 Aufrufe erreicht. Ich wollte eigentlich nie YouTuber werden und auch kein Influencer, aber Gott hat da einfach während der Pandemie was Neues aufgemacht, was wir nicht im Blick hatten. Aber wir haben uns einfach gesagt, wir probieren es mal aus. Und wir staunen einfach selber, was Gott da ja, was Neues geschenkt hat, weil diesen YouTube-Kanal, den kann man rund um die Uhr gucken und auf der ganzen Welt. Ich bin heute hier als Japan-Missionar, aber eigentlich müsste man das korrigieren, sagen globaler Missionar. Dank YouTube bin ich mittlerweile weltweit aktiv. Ich stehe auch selbst staunend vor, weil YouTube sagt mir manchmal, in welchen Ländern die Videos angeschaut werden. Und da kommen dann Länder wie Aserbaidschan und Thailand und Argentinien, was weiß ich. Und dann fragt man sich, wer kann da Japanisch, wer kann da Deutsch? Aber es gibt anscheinend Leute, die das können und sich diese Videos anschauen und dann auch natürlich auch was von Jesus mitbekommen. Und während der Pandemie haben wir auch verschiedene Bibelgeschichten mit Playmobil nachverfilmt und dann auch diese Playmobil-Videos auch auf den YouTube-Kanal gepackt. Das war vor allem für die Kinder, aber das können sich natürlich auch andere Leute angucken. Die meisten davon auf Japanisch, aber wir haben auch drei Videos, drei Geschichten, ich glaube Weihnachten, Pfingsten und Himmelfahrt, auch auf Deutsch nachvertont. Die dürft ihr auch gern in eurem Gemeindekontext benutzen oder euren Kindern, Enkeln auch zu Hause zeigen. Dann einfach auf unseren YouTube-Kanal könnt ihr da auch vorbeischauen. Ja, ich habe euch jetzt viel erzählt von unserer Missionsarbeit in Japan, wo ihr auch Teil davon seid, durch euer Gebet. Und ja, so ein schöner Baum, so auch hier die Missionare, die erleben ja immer so viel, die leisten ja so viel, ne? Jetzt habe ich euch mal ein großes Aber mitgebracht diesmal. Ganz großes Aber. Als wir Weigels jetzt im August letzten Jahres zurück nach Deutschland gekommen sind, haben wir uns eher wie dieser Apfelbaum gefühlt. Ziemlich zerzaust und viel Wind abbekommen, vielleicht auch Hagel und Sturm. Was ist passiert? Wir Weigels, wir mussten uns mit verschiedenen Herausforderungen auseinandersetzen. Einmal privat waren jetzt die letzten 4 Jahre, wie sagen ja Missionar immer Term, so der letzte Term, also die letzten 4 Jahre, die wir jetzt wieder im Einsatzland in Japan waren, da habe ich einige Federn gelassen, glaube ich, würde ich mal so sagen, in meinem christlichen Glauben. Ich hatte, glaube ich, bis dahin noch so einen relativ großen Anteil, so ein Sonnenschein-Christsein gelebt. Ich habe ein Problem, oh, dann muss ich schnell zu Jesus, dem das abgeben und dann wird alles wieder gut. Das hat auch oft geklappt, habe ich auch erlebt. Aber ist das denn wirklich so? Gibt es Sonnenschein-Christsein? Wenn man Christ wird, klappt dann immer alles. Und ich habe einiges jetzt erlebt in den letzten 4 Jahren, wo ich gemerkt habe, das Sonnenschein-Christsein, muss man vielleicht doch nochmal überlegen. Privat. Als unsere Tochter geboren wurde, im Juni 2021, war ja noch während der Pandemie. Ich durfte aber Gott sei Dank als werdender Vater mit in den Kreissaal, aber mir wurde gesagt, wenn der Vater einmal im Krankenhaus ist, dann darf er, bis das Kind geboren ist, nicht wieder aus dem Krankenhaus raus. Das heißt, er muss sich auch selber Essen mitbringen. Dann weiß, okay, so eine Geburt kann ja mal länger dauern. Ich nehme mal für den ganzen Tag, also Frühstück, Mittag, Abend, komplett mal ein ganzes Set mit. Und dann sind wir halt auch ins Krankenhaus und die Wehen waren ja schon da. Und Ich meine, gut, wir Männer können das nicht so ganz nachvollziehen mit den Schmerzen, die so Frauen dann haben, aber ich habe immer, alle paar Minuten war meine Frau da, sich am Aufbäumen, die nächste Wehe wieder. Und wir beteten. Wir wussten, die Leute in Deutschland beten für eine gute Geburt. Wir wussten, unsere japanischen Geschwister beten für eine gute Geburt. Und wir weigeln es natürlich sowieso. Sonnenschein-Christian. War so die Hoffnung, ne? Gott schenkt jetzt eine flupsch, eine ganz gute Geburt. Pustekuchen. Es war immer so ein bisschen so, so ganz viel, ja, so hoffen, auf Gott hoffen und dann enttäuscht werden. Hoffen und enttäuscht werden. Das war halt immer so, wir sind dann ins Krankenhaus und irgendwann der Arzt oder Ärztin, ja, vielleicht kommt es heute Abend, nein. Ja, vielleicht morgen früh, nein. Vielleicht Mittag, nein. Ja, vielleicht heute Nachmittag, nein. Letztendlich hat die Geburt 57 Stunden gedauert. Also über 2 Tage, ne? Und ich habe irgendwann da gestanden, wie gesagt, alle paar Minuten war meine Frau sich da mit Wehen am Quälen. Und ich habe gedacht, Gott, wo bist du? Du hörst ja gar nichts. Du hörst unser Gebet ja nicht. Und ich habe da das hat sich bei mir irgendwann so angefühlt. Ich war wahrscheinlich auch irgendwann übermüdet und emotional ausgelaugt und auch fast am Verhungern, ne? Mein Essen hat ja auch nicht gereicht. Ich habe irgendwann, es hat sich so angefühlt, als ob jemand mit voller Wucht eine Axt in meine Seele rammt. So enttäuscht war ich von Gott. Da ist ganz viel kaputt gegangen. Das habe ich fast körperlich gespürt. Verzeiht mir, wenn ich das jetzt so ehrlich sage euch. Ich habe gedacht, in dem Moment, an was für einen blöden Gott glaube ich hier eigentlich? Der hilft ja gar nicht. Meine Frau quält sich ja alle paar Minuten und das Kind kommt als nicht. Und immer dieses Hoffen, enttäuscht werden, das ist anstrengend. Gott, du kannst doch alles, du liebst uns doch. Ja. Und ich habe gemerkt, da ist was kaputt gegangen in meinem Glauben. Und ich habe auch dann auch mit unserem Seelsorger bei der Allianzmission drüber gesprochen, weil ich wollte, da musste ich mit ihm drüber sprechen, weil das war so ein Erlebnis, dieses, ja, fast körperlich gespürt, diese Enttäuschung über Gott. Und es ging aber dann auch weiter. Ich sagte, wir haben bis dahin so ein kleines Apartment gewohnt, als Ehepaar war das okay, wir wussten, okay, wenn das Kind da ist, müssen wir uns vergrößern. Und wir haben auch dann angefangen, wieder dafür zu beten, wir haben das Gebetsanliegen nach Deutschland geschickt, ich weiß auch nicht, vielleicht haben von euch auch welche mitgebetet, dass Gott uns ein Haus schenkt. Für das mit dem Kind dann wohnen können. Und wir haben über 2 Jahre gesucht. Wir haben auch mal uns was angeschaut. Das eine war zu teuer, das andere wird nicht an Ausländer vermietet, das andere wurde uns vor der Nase weggeschnappt. Und nach über 2 Jahren, letztendlich, sind wir bis zum Heimataufenthalt in dieser engen Wohnung dann geblieben. Unser Wohnzimmer war gleichzeitig mein Arbeitszimmer und irgendwann auch Spielzimmer. Das war anstrengend. Und Gott hat dieses Gebet nicht erhört. Jetzt sage ich eine Kleinigkeit, aber einfach auch wieder diese Enttäuschung. Man hört ja von anderen Missionaren, von anderen Leuten hört man das auch. Gott hat genau zur richtigen Zeit dann genau das richtige Haus geschenkt. Und wir haben das nicht erlebt. Und auch dienstlich war es nicht so einfach für uns. Wir hatten ein mobiles Waffelauto, mit dem wir auch verschiedene Events gemacht haben und auch Kontakte zu knüpfen. Und wir haben auch dann öfter Dirndl und Lederhose angezogen, obwohl wir nicht aus Bayern sind, sage ich mal. Aber Japaner finden einfach so deutsch, Kostüm ist auf jeden Fall Lederhose. Was für uns die Kimonos sind bei den Japanern, für Deutsch muss Lederhose sein. Ich habe gesagt, den Spaß machen wir mit, weil das ist auch auffallend, da kommen halt die Leute eher. Und mit dem Waffelauto waren wir jetzt auch wirklich ein paar Jahre unterwegs, haben auch, wie gesagt, versucht, da Leute kennenzulernen, einzuladen, Evangelium weiterzugeben. Und das ist aber jetzt in Rente gegangen und haben gesagt, für das letzte Event mit dem Waffelauto, das ziehen wir nochmal richtig groß auf. Sozusagen, tschüss Waffelauto, danke für deinen Dienst. Und wir haben dann einen Einladungszettel entworfen, den 2000 Mal drucken lassen, mit den Gemeindeleuten verteilt und wir haben gewartet und haben gebetet, dass Gott uns Weisheit gibt bei den ganzen Vorbereitungen und haben uns dann auch darauf gefreut, was Gott tun wird. Und was letztendlich? Kam ein Mann, ich weiß nicht, wie viel Waffelteig ich vorbereitet hatte, weil wir wollten den ganzen Tag, das haben wir fast das ich weiß nicht, von 10 bis 4 oder keine Ahnung, weiß ich mir genau die Uhrzeit. Auf jeden Fall war das sehr enttäuschend, das Ergebnis. Dass nur ein Mann kommt, Waffeln kauft, wieder nach Hause geht. Der hat keinen Fuß in die Gemeinde gesetzt, meine ich mich zu erinnern. Und ich weiß von unseren Mitarbeitern von der Gemeinde, die haben teilweise Urlaub genommen, um da mithelfen zu können. Und die Japaner haben nicht viel Urlaub. Die opfern den dann noch für die Gemeinde. Und dann so ein Ergebnis. Da war ich ein bisschen enttäuscht von Gott. Ich muss auch sagen, vielleicht so ein bisschen so der Missionarsstolz, war ja kurz vor dem Heimataufenthalt, ja, will ja auch irgendeine tolle Geschichte euch dann hier in Deutschland erzählen, dass man wieder was ein Event gemacht hat und erst dann der gekommen und dann ist der zum Glauben gekommen und hat sich taufen lassen und so weiter. Ja, das war jetzt so nicht so eine tolle Geschichte, ne? Ich dachte, das kann man jetzt nicht so schön erzählen bei euch hier, ne? 2000 Eilungen verteilt, einer kommt und geht gerade wieder. Den Waffel, da kann man dann noch großteils an die Gemeindeleute dann verpacken, sage ich mal, noch anders eingesetzt. Aber es war nicht so toll, ne? Dienstlich gesehen. Ich dachte, Gott, warum das jetzt alles? Die ganze Arbeit für was eigentlich? Ich habe gesagt, okay, geben nicht auf. Und wir weigeln's. Seitdem ich meine Frau kennengelernt habe, hegen wir den gemeinsamen Traum, ein kleines deutsches Café, ein christliches deutsches Café in Japan zu eröffnen. Wir haben gesagt, bevor wir jetzt einen Heimataufenthalt gehen, machen wir mal einen Probelauf bei uns in Kanni. Und wir haben dann auch wieder gebetet, dass Gott uns Weisheit gibt für die Vorbereitung. Wir haben dann am 21.07. hatten wir das geplant, in den Gemeinderäumen. Und da wir auch vom Raum her ein bisschen eingeschränkt sind, haben wir gesagt, okay, wir müssen das limitieren auf 15 Teilnehmer. Und die Leute müssen sich anmelden. Die müssen auch Geld dafür bezahlen. Und ich muss ja dann auch die deutschen Kuchen backen. Das ist mein Hobby. Und mein Hobby auch wieder für Gott einsetzen und wollte auch noch mein Zeugnis geben. Warum ich zum Beispiel nach Japan gekommen bin, ne? Warum ich hier bin. Das ist immer gut zu erzählen. Und jetzt war jetzt fast 10 Jahre, sage ich, in Kanni. Und ich habe gesagt, das ist so das letzte Event, bevor wir jetzt in den Heimataufenthalt gehen. Und ich lade meine ganzen Kontakte aus dem Fitnessstudio, von der Volkshochschule, einfach überall im Café, lade ich ein. Und wie gesagt, und wir haben auch wieder 1.500 oder 2.000 Einladungszettel drucken lassen, wieder verteilt mit den Gemeindeleuten. Und es war lustig. Bevor wir die meisten Einladungszettel verteilt haben, war die Warteliste schon voll. Wir hatten Anmeldungen aus Jotze, wo ich auch sehr erstaunt war, mich gefreut habe. Und aus dem Fitnessstudio, wo ich wirklich jahrelang einfach hingegangen bin, um Kontakte zu knüpfen. Und endlich meldet sich jemand aus dem Fitnessstudio an und kommt, will in die Gemeinde kommen. Wow, Gott ist hier am Wirken. Die Warteliste ist schon, wir mussten eine Warteliste aufmachen. Boah, das schlägt ja richtig ein, ja, deutsches Café. Aber letztendlich musste ich es absagen. Was war passiert? Wie gesagt, es sollte ein Sonntagnachmittag stattfinden, 21.07. Den Montag davor war Feiertag in Japan. Da haben wir mit der Gemeinde noch, haben ihren Feiertag geopfert, um die Einladung zu verteilen. Und den Abend habe ich mich nicht so gut gefühlt. Und Japan ist im Sommer auch sehr heiß, sehr schwül heiß. Und ich habe gedacht, naja, es fühlt sich nicht so richtig. Vielleicht hast du ein bisschen zu viel Sonne abgekriegt beim Verteilen. Habe aber dann noch Fieber gekriegt. Und dann bin ich am Mittwoch doch mal zum Arzt, habe ich gedacht, der muss ich mir jetzt mit Medikamenten voll pumpen, dass ich dann am Samstag die Kuchen backen kann für Sonntag fürs Café. Und dann sagt der Arzt so nebenbei, ja komm, wir machen voll selber noch einen Corona-Test. Und ihr ahnt es schon, es war dann Corona. Und es war wirklich fies. Ich habe die ganze Pandemie über, haben wir keinen Corona gehabt. Die ganze Pandemie über. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo es drauf ankommt, da lässt Gott mich Corona kriegen. Ich weiß noch, wie ich damals beim Arzt danach im Auto saß und wo einfach für mich eine Welt zusammengebrochen ist. Da habe ich gedacht, Gott, ich habe jetzt keine Lust mehr auf deine blöde Missionsarbeit. Wenn du jetzt selbst schon hier Steine in den Weg legst. Warum lässt du mich jetzt Corona kriegen? Hättest du das mir auch 3 Wochen vorher geben können? Dann wäre ich vielleicht wieder gesund gewesen. Warum jetzt? Jetzt muss ich die ganzen Leute anrufen und alle absagen. Mit Fieber. Wir haben auch keinen Ersatztermin mehr, weil wir wollen ja zurück nach Deutschland. Haben ja Flug schon gebucht. Gott, das macht keinen Spaß mehr. Mach deine blöde Missionsarbeit jetzt alleine. Und ich wurde so richtig so motzig, wie so ein kleines Kind, Gott gegenüber so. Bist doof, sozusagen. Ich war wirklich eine Woche, als Missionar, bin ich ganz ehrlich zu euch, eine Woche war ich trotzig, ganz trotzig, Gott, ich habe keine Lust mehr auf dich. Mach dein Blödsinn jetzt alleine. Und nach einer Woche habe ich gedacht, naja, damit geht es dir auch nicht besser, habe mich dann irgendwann wieder aufgerafft. Gott, okay, ich weiß nicht, wofür das jetzt gut war, warum das so passiert ist, warum jetzt die ganzen Enttäuschungen wieder auf uns strömten, aber ich will dir vertrauen, dass du einen guten Plan für unser Leben hast, für mein Leben hast, auch für die Missionsarbeit in Japan. Und danach ging es mir auch wieder besser, sag ich mal. Aber trotzdem, so dieses Thema Sonnenschein, Christian hat gedacht, da ist irgendwas nicht richtig. Gott hat meine Probleme nicht gelöst irgendwie. Und deswegen sind wir dann gekommen, nach Deutschland zurück, mit diesen ganzen Enttäuschungen, was wir erlebt haben, und deswegen dieses Bild von diesem zerzausten Apfelbaum. Aber guck mal genau hin, warum habe ich diesen Baum fotografiert? Der steht bei uns, bei mir im Heimatdorf in Deutschland. Den habe ich dann Ende August entdeckt und er hat mich angesprochen. Ich habe da das Gefühl gehabt, dass Gott mir da einen persönlichen Dornbusch gibt. Der hat geblüht am 31. August. Und da habe ich gemerkt, dass Gott genau für mich diesen Baum da jetzt blühen lässt. Weil normal ein Apfelbaum blüht nicht Ende August, der blüht jetzt im April, Mai. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Dieser Baum, der ist voll zerzaust und er gibt sich trotzdem noch mal die Mühe, eine Apfelblüte hervorzubringen, obwohl er genau weiß, dass diese Blüte kein Apfel mehr wird. Da habe ich gedacht, krass, das will ich auch. Auch wenn ich nicht weiß in Japan, ob meine Missionsarbeit irgendwann irgendwelche Frucht zeigen wird, ich will trotzdem für Gott blühen, mein Bestes geben. Und allein, dass Gott hat diese Blüte blühen lassen. Und ich bin fast davon überzeugt, dass sie extra für mich geblüht hat, nur für mich, dass Gott die für mich erschaffen hat, um mich zu ermutigen. Dass er sagt, dieser Baum gibt nicht auf, Chris. Der blüht trotzdem nochmal. Und die Blüte an sich hat seinen Wert. Das hat mir sowas von angesprochen, dass dieser Baum nicht aufgegeben hat. Und ich habe auch dieses Bild dann meiner Frau gezeigt, gut, dass ich meine Frau geheiratet habe, weil die hat gesagt, das ist ja ein tolles Bild, guck mal, der Baum, der ist ja eingezäunt und drei Pfosten, Vater, Sohn, Heiliger Geist, der ist beschützt. Ja, Männer sind manchmal ein bisschen betriebsblind, ne? Aber ich denke, es ist beides so, passt beides sehr gut. Also ich denke, die Botschaft ist für beides auf jeden Fall richtig. Also die Blüte hat ihre Botschaft und auch die Pfosten, denke ich. Und ich dachte, das stimmt. Wir waren die ganze Zeit über beschützt von Gott. Und dieser Baum hat Potenzial. Und dann dieser Bibelvers, wir wollen nicht müde werden, zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen, wir dürfen nur nicht aufgeben. Und wir waren sehr müde geworden, ehrlich gesagt. Sehr, sehr müde. Aber dieser Baum hat auch nicht aufgegeben. Der hätte auch sagen können, ich habe jetzt keine Lust mehr. Man soll jetzt doch die Mühe machen, hier so eine Blüte noch zu machen. Ne? Lohnt sich, dann mache ich nächstes Jahr. In Ruhe dann. Naja, aber hat anscheinend von Gott gesagt, richtig, für den Chris musst du jetzt noch mal eine Blüte machen. Okay, dumm. Ja, der Baum ist auch nicht müde geworden. Das ist für mich jetzt richtig, der Baum ist für mich zum Vorbild geworden. Und auch diese Verheißung, wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Was ist, wenn ich jetzt aufgebe und morgen kommt die große Erweckung in Japan? Da will ich bei sein. Nicht vorher aufgeben. Dieser Vers, den hat mir meine Heimatgemeinde 2005, als ich das erste Mal nach Japan ausgereist bin, als Aussendungsvers mit auf den Weg gegeben. Und ich hätte nicht gedacht, dass 20 Jahre später dieser Vers mich noch so verfolgt. Aber trotzdem, dieses Sonnenschein-Christsein hat mich nicht losgelassen. Ich habe gedacht, gibt es dieses Sonnenschein-Christsein überhaupt? Ist das echtes Christsein? Ich habe ein Problem, bringe das zu Jesus und alles wird wieder gut. Ich habe gedacht, ich muss da noch mal ein bisschen der Bibel nachforschen. Und ich bin auch gedacht, ich als Missionar, wo gucke ich zuerst? Beim Apostel Paulus, bei dem Missionar, das ist ja der Vorzeigemissionar. Ne? Wie ist dem denn ergangen, wenn der Probleme hatte? Und ich war überrascht, ich hab eine Liste gefunden im 2. Korintherbrief. Ich lese die euch jetzt vor, die Liste. Was Paulus da den Korinthern geschrieben hat. Lasst das mal einfach auf euch wirken. Ich habe härter für Christus gearbeitet. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen, öfter geschlagen worden, häufig war ich in Todesgefahr. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen, dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt, einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffsbrüche erlebt, das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in Städten und in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich hatte Mühe und Not und oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig, oft hatte ich tagelang nichts zu essen. Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen. Ich könnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur noch eines nennen. Die Sorge um alle Gemeinden, die mir täglich zu schaffen macht. Ich nenne das die Leidensliste von Paulus. Das war ein berufener Missionar. Und dann wird er von Gott so behandelt. Warum hat Gott denn nicht von den ganzen Schiffsbrüchen bewahrt? Von den Schlägen? Gott sagt doch, der versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Warum musste Paulus frieren? Warum hat er Hunger gehabt? Ich glaube, okay, bei Paulus war es kein Sonnenschein-Christsein. Also er hat sein Problem auch nicht alles gerade dann in Watte gepackt bekommen und dann war alles wieder gut. Der hat einiges an Leid erlebt, im Gefängnis auch. Aber der ist Gott trotzdem treu geblieben. Der ist nicht vom Glauben abgefallen. Aber ich habe gedacht, gut, Paulus ist ja so, okay, vielleicht auch ein extremes Beispiel, aber wie ist denn anderen Leuten noch gegangen? Und kurz nach Pfingsten, wir stehen ja fast bald jetzt wieder vor Pfingsten, ne? Wo die Jünger da mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Kurz danach kam ja die Verfolgung. Der Jakobus ist ins Gefängnis gekommen, wurde dann von Herodes, König Herodes, geköpft. Ein bisschen später ist der Petrus ins Gefängnis gekommen und der wird auf wundersame Weise vom Engel befreit. Weil ich dachte, hallo? Das waren beide Jünger Jesu, die haben beide Jesus treu gefolgt. Der eine wird geköpft und nicht gerettet und der andere, der wird auf wundersame Weise erlebt, ein Wunder und wird gerettet. Gott, warum diese Unterschiede? Und erleben wir das nicht auch in unseren Gemeinden? Zwei Geschwister werden todkrank, der eine wird auf wundersame Weise geheilt, der andere stirbt an der Krankheit. Ja, krass. Sonnenschein-Christsein gibt es irgendwie nicht. dass alle geheilt werden. Das ist in der Bibel schon hinterlegt. Und ich habe gedacht, wir kommen ja von Weihnachten, ne? Die Maria. Die hat ja Besuch auch von einem Engel bekommen. Das kann man ja auch schön erzählen. Ich habe einen Engel gesehen und hat mir alles Mögliche erzählt. Ne? Die hat auch voll die Verheißung bekommen. Ne? Sie wird die Mutter von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und der Engel sagt auch, hier, du wirst den Sohn zur Welt bringen. Ne? Was für eine Berufung, die Mutter von dem Sohn Gottes zu werden. Warum hat der Engel nicht im gleichen Atemzug gesagt, so, Maria, im Alten Testament steht ja, dass Jesus in Bethlehem auf die Welt kommen muss. Pack schon mal gemütlich jetzt deine Sachen und mach dich mal langsam auf den Weg. Hat er nicht gemacht, ne? Das hat er vollkommen unterschlagen. Ich meine, das sollst du wahrscheinlich auch nicht sagen, aber also, verzeiht mir, ich habe es jetzt so ein bisschen überspitze. Kurz bevor das Kind auf die Welt kam, wo Maria so einen Bauch hat, da fällt auf einmal Gott ein, ach so, ja, die Maria muss ja noch nach Bethlehem. Volkszählung, okay, Josef muss jetzt in seine Heimatstadt. Ja, ich würde sagen, ein schlechtes Timing, menschlich gesehen, ne? Warum macht Gott der Maria so schwer, dass sie mit ihrem hochschwangeren Bauch da jetzt nicht auf die weite Reise gehen muss? Naja, schon ein bisschen komisch, ne? Kein Sonnenschein-Christ sein. Und ich vermute, wenn Maria bei uns in der Gemeinde, einfach mal gedacht, ne? Wenn die bei uns Gemeindemitglied gewesen wäre, hätte die vielleicht vor der Abreise noch mal kurz hier vielleicht Zeugnis gegeben oder eine WhatsApp geschrieben oder so, hier Leute, wisst ja, die Regierung hat sich da wieder so ein Blödsinn ausgedacht. Jeder muss in seine Heimatstadt sich da registrieren. Jetzt, wir müssen da jetzt nach Bethlehem. Da wisst ihr, der Josef kommt ja nicht von uns hier oben. Der muss ja da unten, der kommt von da unten. Ja, bitte betet für uns. Wisst ihr auch, ich bin ja hochschwanger. Ja, keine Ahnung. Ach Maria, mach dir keine Sorgen. Wir beten alle für dich. Und Gott ist groß. Der wird schon dafür sorgen. Wisst ihr, ist im Internet zwar schon alles ausgebucht, die ganzen Hotels, aber mach dir keine Sorgen. Gott ist groß. Er hat für euch irgendwo noch ein Hotelzimmer extra für euch noch auf wundersame Weise zurückgelegt. Wir beten für euch, das klappt schon alles. Hustekuchen. Ich vermute, dass die ein bisschen langsamer sind, mit so einem dicken Bauch zu laufen, jetzt braucht man ein bisschen länger und die kommen Bethlehem an. Alles schon voll, ne? Die kennen die Geschichte. Maria muss dann letztendlich in einem dreckigen Stall Jesus zur Welt bringen. Gott hat die Maria nicht in Watte gepackt, obwohl die so eine große Berufung hatte. Und dabei hört es nicht auf. Das war nicht das Einzige, was das junge Ehepaar aushalten musste. Ich muss zugeben, sie haben auf jeden Fall ein bisschen Ermutigung bekommen, als die Weisen kamen mit den Geschenken. Gold, Weihrauch und Myrrhe haben sie ja bekommen. Ne? Ein bisschen Ermutigung. Das ist schön. Also wir dürfen auch Ermutigung erleben. Beides. Ne? Aber dann in derselben Nacht kriegt Josef den Traum, dass König Herodes das Jesuskind umbringen will. In derselben Nacht müssen die hoppladihopp einfach schnell ihre Sachen zusammenpacken und sich nach Ägypten absetzen, ins Ausland. Das Gold von den Weisen hat ihnen bestimmt dabei geholfen, vermute ich. Dass sie wenigstens ein bisschen Geld dabei hatten, aber setzt euch mal mit einem kleinen Kind ins Ausland ab, wo ihr die Sprache nicht kennt, wo ihr keinen kennt, keine Verwandten habt und nichts. Warum macht Gott sowas? Warum für so ein junges Ehepaar jetzt da mit kleinem Kind, warum müssen die sich jetzt da ins Ausland absetzen? Anstrengend finde ich das. Die arme Maria, die hat auch keinen Sonnenschein-Christsein gehabt, definitiv nicht. Und ich habe festgestellt, egal wo ich die Bibel aufschlage, ich habe keinen gefunden, der einen Sonnenschein-Christsein erlebt hat. Und ich habe gedacht, im Alten Testament müssen wir auch mal gucken, Altes Testament, habe ich an Josef gedacht, der hat auch seine Vision bekommen. Seine Familie wird sich irgendwann vor ihm verbeugen. Was ist passiert? Das geht erstmal in eine ganz andere Richtung. Der wird von seinen Brüdern verkauft, kommt ins Haus von Potiphar, er bleibt die ganze Zeit Gott treu, wird dann auf ungerechte Weise wird verleumdet, der Vergewaltigung, kommt unschuldig ins Gefängnis, für ein paar Jahre und Gott sorgt nicht dafür, dass die Unschuld auf wundersame Weise ans Licht kommt. Nein, der muss im Gefängnis bleiben. Und dann kommt der Mundschenk. Josef findet da seine Chance, aus dem Gefängnis rauszukommen. Wenn du jetzt zurück zum Pharao gehst, leg ein gutes Wort für mich ein. Ja, der Mundschenk vergisst den Josef. Hoffnung enttäuscht. Hoffnung, gehofft und enttäuscht. Der Josef muss noch länger im Gefängnis sitzen bleiben. Gott holt ihn da nicht so schnell raus, auf wundersame Weise. Die Ende der Geschichte ist nachher das dann, der Josef doch aus dem Gefängnis kommt und dann zweitmächtigster Mann des Landes wird. Aber die ganzen Jahre dazwischen, die musste Josef aushalten. Und er ist trotzdem treu geblieben. Ich habe gedacht, überall, wo ich die Bibel aufschlage, egal welche unsere ganzen Glaubenshelden in der Bibel sind, die haben alle ihr Päckchen gehabt. Bei denen hat nicht alles hundertprozentig menschlich gesehen geflutscht. Die haben alle irgendwo Probleme gehabt, Herausforderungen gehabt. Da habe ich mir gedacht, was nehme ich mir raus, dass ich mir den Himmel auf Erden von Gott wünsche, nur weil ich an ihn glaube. Jesus hat uns nie den Himmel auf Erden versprochen. Ganz im Gegenteil. Jesus hat uns Verfolgung vorhergesagt, dass wir verfolgt werden. Und da sage ich, okay, da bin ich noch relativ in Watte gepackt. Ich muss noch nicht für meinen Glauben ins Gefängnis oder habe Schläge bekommen. Da geht es mir noch relativ gut, sage ich mal. Aber was mir auch Mut macht, ist, dass Jesus auch freiwillig das ganze Leid auf sich genommen hat. Wir stehen ja jetzt kurz vor Ostern. Als der im Garten Gethsemane gebetet hat, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der wusste, was für ein Leid auf den wartet. Da elendig am Kreuz zu verrecken für uns. Jesus hätte sich auch sagen können, ja, habe ich keine Lust drauf. Da hat er gesagt, nee, das ist Gottes Wille, dass ich dieses Leid auf mich nehme. Und er hat das durchgezogen. Dann sage ich mir, okay, wenn das Christsein heißt, auch durch Leid zu gehen, gehen zu müssen, aber trotzdem Gott treu zu bleiben, wenn das wirklich echtes Christsein ist, dann muss ich das, dann will ich das auch auf mich nehmen, auch wenn es schwerfällt. Und im Psalm 23 steht auch, muss ich durchs finstere Tal, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Da haben wir Christen den Vorteil. Christsein heißt nicht, dass Gott uns vor allen Schwierigkeiten bewahrt. Christsein heißt, dass Jesus mit uns durch die Schwierigkeiten geht. Wir müssen das nicht alleine machen. Das ermutigt mich. Und deswegen wollen wir auch weitermachen, auch in unserem Missionsdienst. Wir wollen nicht müde werden und wir wollen Gott weiterhin vertrauen, dass er einen guten Plan für unser Leben hat, auch wenn wir nicht alles verstehen. Aber er hat einen guten Plan. Und deswegen wollen wir unseren Missionsdienst weitermachen, die Leute weiter in Japan einladen, Jesus zu folgen, an ihn zu glauben, in ländlichen Gebieten, auf YouTube. Shorty-Betreuung heißt, wir wollen die Kurzzeitmissionare anleiten, wenn sie jetzt nach Japan kommen. Und dann von der Gründung des Cafés habe ich euch ja schon erzählt. Da noch ganz kurz, wir wollen wahrscheinlich jetzt den Ort wechseln. In anderen Orten noch, wo es noch keine Gemeinde gibt, dann dieses Café aufmachen als erste Anlaufstelle, wo Leute dann auch Jesus kennenlernen können. Für verschiedene Generationen mit deutschem Flair. Auch wie ich eben schon die Beispiele genannt habe, auf natürliche Weise das Evangelium weitergeben und auch die Talente, die Gott in uns gelegt hat, dann auch nutzen. Also ich koche und backe sehr gerne. Sah ist in England zum Glauben gekommen, hat da gelernt, wie man vernünftig Tee kocht. Also verschiedene Gaben, die wir dann auch für den Missionsdienst nutzen wollen. Und ihr könnt da mitmachen. Betet weiterhin für uns. Ihr seid ja schon ganz fleißig als Gemeinde. Und ihr könnt euch gerne auch gleich auch vorne als Erinnerung unsere neue Gebetskarte mitnehmen. Und falls ihr noch mehr Infos von uns haben wollt, wir haben dann den Rundbrief, den schicken wir normal alle 3 Monate, da müsst ihr mir dann nur eure E-Mail geben oder auch die Postanschrift, wir schicken den auch per Post, dann bleibt er auch auf dem neuesten Stand, was so passiert. Einfach geben. Und sonst die Gebetsmail, das ist noch was anderes, das schicken wir wöchentlich mit ganzen E-Mail, mit ganz kurzen Gebetsanliegen, die könnt ihr auch abonnieren über E-Mail, dann könnt ihr auch ganz tief gehen, sage ich, für Japan und für uns Weigels beten. Spenden brauchen wir auch, wir Weigels, weil wir unsere Arbeit komplett über Spenden finanziert wird. Könnt ihr dann allgemein Japan, Familie Weigel oder auch speziell gibt es ein Sonderprojektkonto für diese Kaffeearbeit, die wir jetzt anfangen wollen. Da könnt ihr euch auch gerne investieren, wenn ihr möchtet. Und mir ist auch mein Anliegen, jungen Leuten die Möglichkeit geben, in Missionsdienst reinzuschnuppern. Deswegen machen wir auch diese Shorty-Arbeit, also diese Kurzzeit-Missionars-Arbeit, dass wir jungen Leuten die Möglichkeit geben, für ein Jahr zu uns nach Japan zu kommen, in die Missionsarbeit reinzuschnuppern, die Gaben einzusetzen, die jeweiligen Leute mitbringen und einfach da Erfahrung zu sammeln. Und das wollen wir halt auch anbieten, wenn ihr da irgendjemanden kennt, macht die gerne darauf aufmerksam, dass bei der Allianzmission diese Möglichkeit gibt, für ein Jahr ins Ausland zu gehen und Missionsarbeit kennenzulernen, sich da einzusetzen. Nicht nur in Japan, wir haben auch verschiedene andere Einsatzländer, können mich auch gerne später dann beim Missionstisch darauf ansprechen. Aber es gilt nicht nur für junge Leute, wir laden auch gerne ältere Leute ein, die auch verschiedene Gaben haben. Wir hatten schon Bauhelfer in Japan, wir hatten schon Gebetsteams in Japan, die zum Beten nach Japan gekommen sind und wir hatten auch schon ein Koch-Back-Team in Japan. Also wenn ihr irgendwie eine Gruppe habt hier, wir haben eine Strickgruppe, wir wollen gerne in Japan mal was stricken oder keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal so. Seid einfach offen, fragt uns hier, wäre das nicht auch was für Japan, da mal hinzufahren, was zu machen, ein Event zu machen und da Zeugnis zu geben. Ich bin immer froh, wenn Gott so verschiedene Hobbys auch benutzt, um ja Leute mit dem Evangelium bekannt zu machen. Das war's von meiner Seite. Ich würde gerne zu Ende noch beten. Wir neigen uns dazu. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist und du hast das ganze Leid der Welt auf dich genommen und du siehst auch, wie wir manchmal Leid erleben in unserem eigenen Leben, aber auch in unserem Umfeld und auch in der Gemeinde und manchmal wissen wir nicht, warum irgendwas jetzt so schief läuft und Wir zweifeln dann an dir und deiner Liebe, aber hilf uns, dass wir an dir dranbleiben und auch einfach deinem Vorbild wirklich folgen, dass du einfach auch Leid auf dich genommen hast zum Segen für andere Leute. Durch dein Leid am Kreuz sind wir gerettet worden. Bitte hilf uns, dass wenn wir in so einer schwierigen Zeit sind, einfach durchhalten, nicht aufgeben, einfach hoffen auf dich, dass du einen guten Plan hast, am Ende alles gut machen wirst und die Ende wird kommen. Und Jesus, wenn wir gerade auch auf dem Hoch sind und es uns gut geht, dann danke ich dir auch dafür und hilf uns auch, dass die Zeiten zu genießen, dass wir einfach dir dann auch in diesen Zeiten dankbar sind. Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirklich bei uns bist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, uns beschützt. Danke dafür. Amen.